Bettina Böttcher und Mutter von zwei erwachsenen Kindern und ich bin Schlafberaterin.
Hallo ihr lieben Mamas, heute geht es um das Thema Schlaf bei Babys und Kindern. Mir ist es sehr wichtig, dass ihr Bettina Böttcher kennenlernt und wisst, was sie für euch tun kann. Ich vermute, dass das Thema Schlaf euch alle schon sehr beschäftigt. Ich habe den Kontakt von Bettina damals vor einem guten Jahr online gefunden. Ich war seit 6 Monaten zurück im Job in einer anspruchsvolle Position. Und mein Sohn ist noch mehrmals pro Nacht aufgewacht. Er war damals 1,5. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, auf dem Weg fast zu Depressionen gefunden. Ich habe es daran gemerkt, dass ich teilweise nachts einfach seine Hand gehalten habe und gedacht habe, ich will bitte, bitte nur schlafen und einfach nur für mich geweint habe und gedacht habe, okay, so geht's nicht weiter. Ich muss mir Hilfe suchen. Mit Bettina habe ich damals zuerst am Telefon gesprochen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht schon über die Situation und die hat mir da auch schon ein paar Tipps gegeben. Und dann haben wir eine Woche lang ein Tagebuch oder Nachtbuch sozusagen geführt, wann genau mein Sohn schläft oder nicht schläft und was am Tag eventuell passiert wäre. Und dann haben wir zusammen gesessen und dann einen gemeinsamen Plan ausgearbeitet. Und mir hat's unheimlich gut getan, mit Bettina zu sprechen, weil ich hatte eine große Angst, ist, dass der Ratschlag sein wird, irgendwann musst du durch, du musst dein Kind weinen lassen. Und das war eigentlich, ich war sehr, sehr erleichtert, als ich Bettina am Telefon hatte und sie meinte, nee, wir finden eine andere Lösung. Und dann, nachdem Bettina da war, war es eigentlich wie ein Wunder bei uns. Da hat unser Sohn erstmal 10 Nächte lang durchgeschlafen. Gut, das war schon, für uns sehr verwunderlich, ist natürlich danach ein bisschen zurückgegangen. Das war wahrscheinlich so ein, so ein Effekt der Erleichterung bei allen, dass wir jetzt gut beraten werden. Aber auf jeden Fall hat es uns extrem geholfen und wirklich auf dem richtigen Weg gebracht. Und ich werde im Austausch mit Bettina sicherlich ein paar Sachen mehr erzählen, aber schon mal als Einleitung für euch. Bettina, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Wir sitzen bei Ihnen gerade im Wohnzimmer, bei schönem Wetter draußen und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich auch.
Mögen Sie damit anfangen, sich selber vorzustellen, also wie Sie sich selber definieren sozusagen?
Ja, also ich habe ja anfangs schon gesagt, ich bin eine Schlafberaterin und so würde ich mich ein bisschen weit auch definieren. Also mein Weg kam im Prinzip so ein bisschen auch durch meine beiden Kinder. Also eigentlich bin ich im ersten Beruf schon mal was ganz anderes gewesen, aber mein erstes Kind schlief halt überhaupt nicht so, wie mein Mann und ich das erwartet haben. Und der war sehr empfindlich, hat viel geweint und so heute würde man sagen, er ist wahrscheinlich hochsensibel oder ein gefühlsstarkes Kind. Damals gab es so diese Begriffe noch gar nicht und es gab auch wenig Hilfen einfach. Wir sind von Pontius zu Pilatus, vom Kinderarzt zum nächsten Arzt und die haben immer alle gesagt, das Kind ist kerngesund und weint halt, müssen sie aushalten. Und das war für mich einfach mal sehr, sehr schwierig. Er schlief also nur in der Trage oder in der Hängematte. Also er brauchte sehr, sehr viel Körperkontakt und einfach Nähe und auch immer die Bewegung. Und von außen kam dann immer der Druck irgendwie, du darfst dein Kind nicht verwöhnen und lass es mal schreien. Und das war für mich dann immer so das Gefühl, also hin und her gerissen zu sein zwischen dem, was ich so in mir fühle. Also das fühlte sich für mich einfach nicht gut an. Und ich wollte aber meinem Kind natürlich auch helfen und hatte dann irgendwie auch das Gefühl, dass ich das nicht schaffe, meinem Kind jetzt das zu geben, dass es mal aufhört zu weinen und vor allem, dass es auch schläft. Und Schreibambulanzen gab es noch nicht. Die Ärzte sagten, alles ist in Ordnung. Und dann habe ich einfach selber angefangen zu lesen, zu recherchieren und zu gucken, wie kann ich meinem Gefühl gut folgen, mein Kind irgendwie so zufriedenstellen, dass es doch irgendwie in den Schlaf reinkommt und schreien lassen, weil überhaupt keine also das war nicht das, was wir machen wollten, ne? Genauso wie bei Ihnen ja auch nicht. Und ja, dann habe ich einfach versucht, da den Bedürfnissen gerecht zu werden und habe einfach ganz viel gelesen dazu. Und das zweite Kind kam dann auf die Welt und hatte ebenfalls ganz besondere Bedürfnisse, andere, aber war eben auch ein besonderes Kind. Und dann habe ich einfach erstmal so eine Müttergruppe gebildet, also gegründet, so eine Selbsthilfegruppe im Prinzip. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und daraus hat sich dann ja mein weiterer Berufsweg auch so ein bisschen gebildet, weil ich dann nämlich eine Delphi-Ausbildung gemacht habe, also das, was eben dem PKIP so ein bisschen entspricht, und habe dann gleichzeitig auch noch eine Ausbildung zur Baby- und Kindermassage-Kursleitung gemacht. Das war etwas, was ich auch mit meinen Kindern gemerkt habe, dass eben diese Berührung, Körperkontakt und Massage einfach auch gut hilft. Und ja, so war das Thema Schlaf für mich immer wichtig und ich habe immer irgendwie dazu gelernt und in der Delphi-Ausbildung selber, dann war das Thema Schlafen auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und jetzt in der Kursleitung merke ich natürlich häufig auch, dass das den Müttern, die dort in die Kurse kommen, immer sehr, sehr unter den Nägeln brennt. Und ja, dann kam das eben so, dass ich da mir auch so Handouts entwickelt habe, die ich dann im Kurs den Eltern mitgeben konnte, oder meistens sind es ja dann Mütter, die kommen, aber es kamen dann eben auch private Anfragen und hey, kannst du nochmal und ich rufe dich nochmal an und wie ist denn das hier und so. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich irgendwie gedacht habe, gut, da kann ich nochmal ein Standbein draus entwickeln und den Eltern eben einfach nochmal weiterhelfen.
Toller Beruf.
Ja, friedlich jedenfalls, wenn man helfen kann. Und ja, es ist einfach schön.
Ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen zurzeit? Was für Elternpaare oder sind das die Mütter, die Sie anrufen? Wer fragt Sie an sozusagen?
Also die Anfragen kommen im Prinzip so ein bisschen querbeet. Es sind überwiegend Mütter, weil die meistens dann doch noch mehr belastet sind, einfach durch die Situation, dass sie ja auch stillen und einfach durch die Still- oder Füttersituation die engere Bindung zu ihren Kindern haben. Und es sind aber zum Teil auch Väter, die sich dann per Mail melden und sagen, wir haben hier ein wahnsinniges Problem, ich muss einfach meiner Frau mal helfen und wir kommen gar nicht mehr klar. So vom Alter her ist es so, dass es manche Kinder sind 3 Wochen alt und schlafen schon nicht so, wie sich das die Eltern vorstellen. Und andere sind aber auch dann 3 oder 4 Jahre alt oder noch älter. Es ist auch ganz unabhängig davon, wie viele Kinder in der Familie sind. Häufig sind es natürlich Erstlingseltern, also die Unsicherheit bei Familien mit dem ersten Kind ist immer noch mal größer als bei Familien, die schon das zweite Kind haben. Manchmal ist es aber auch die Geschwisterkonstellation, die plötzlich dazu kommt, dass ein Neugeborenes in die Familie kommt und das große Geschwisterkind, was vorher vielleicht schon recht gut geschlafen hat, plötzlich sich entwohnt fühlt und sich gar nicht mehr gesehen fühlt und dann natürlich auch wieder mit mehr Nähebedürfnis reagiert. Und dann sind die Eltern auch wieder verunsichert, was sollen wir jetzt machen? Also das spielt auch schon mal eine Rolle. Aber auch eben zum Beispiel der Kita-Einstieg ist für viele Eltern auch immer so ein Breaking Point. Und manchmal leider natürlich auch Partnerschaftskonflikte, die dann dazu führen, dass das Kind dann auch mit Unsicherheit und Schlafproblemen reagiert.
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ich habe zu spät nach Unterstützung gefragt, weil ich merke, wie sehr das mir geholfen hat und frage mich, warum ich mir das so lange angetan habe. Was würden Sie sagen, haben Sie einen Ratschlag, worauf man aufmerksam sein sollte, wann es Sinn macht, sich externe Unterstützung zu holen?
Also typischerweise melden sich die Eltern erst relativ spät. Also das heißt jetzt schon mal, wenn die Kinder älter als 6 Monate sind, dann, und die eigenen Nerven schon mal blank liegen und der Grad der Erschöpfung so groß ist, also der eigene Akku völlig leer ist oder das Abstillen plötzlich ansteht oder der Einstieg in Kita und Beruf. Also das ist schon dann eigentlich relativ spät und ich würde eigentlich tendenziell eher ein bisschen früher schon mal gucken, wie ist unsere Situation einfach zu Hause, wie entspannt sind wir selber noch. Allgemein Alarmzeichen jetzt auf Seiten des Kindes gibt es jetzt so nicht wirklich. Mhm. Also da würde ich erst mal sagen, wenn das Kind nun besonders sensibel auf alles reagiert, also sehr geräuschempfindlich ist oder auf Geschmäcker, auf Farben, auf Gerüche oder so reagiert, also was ja immer auf eine besondere Gefühlsstärke hindeuten kann, dann weint es wahrscheinlich auch relativ viel und ist häufig auch ein Kind, was vielleicht nicht ganz so gut schläft. Also das wäre jetzt so ein Zeichen, wo ich mir frühzeitig Hilfe suchen würde, oder einfach, wenn eben so die Nähe, die man dem Kind gibt und die Brust einfach allein nicht ausreicht. Anders ist es dann eben auf Elternseite. Da würde ich immer so ein bisschen drauf achten, wie es ist, wenn die, wenn die eigene Stimmung umschlägt. Also wenn sozusagen der Erschöpfungszustand so groß ist, dass man einfach nicht mehr so Freude mit der Familie hat, sondern einfach das so ein bisschen in so ein Genervtheitsempfinden umschlägt. Also wenn man dann immer denkt, oh, das Kind ist ja heute wieder wahnsinnig anstrengend. Natürlich sind Kinder anstrengend. Das ist, Familie ist kein Ponyhof, aber das ist einfach schon mal etwas, wo man einfach, wenn einfach die negativen Gedanken immer mehr werden, das, was Sie eben am Anfang auch angesprochen haben, dass man so schon das Gefühl hat, man rutscht so ein bisschen in so eine Depri-Phase rein. Also wenn der Schlafmangel riesengroß ist, der ist natürlich schon auch groß, aber die Akkus sind halt irgendwann einfach leer. Und spätestens mit 6 Monaten ist es so, dass einfach bei den Müttern da so ein Null-Akkustand einsetzt. Und dann wird es schon gut, wenn man dann einfach mal horcht in sich rein, wie geht es mir eigentlich jetzt damit? Komme ich gut klar? Wie fühlt sich das jetzt einfach an, das Muttersein oder das Familiesein? Wie schaffen wir das so hier im Haushalt? Und wenn da irgendwie dann so das auftaucht, das Problem irgendwie, oh nee, irgendwie geht alles gar nicht mehr. Und der Mann geht schon wieder arbeiten und hat sich schon ausquartiert, damit er mal eine Nacht gut durchschlafen kann, was jetzt nicht verkehrt ist, um überhaupt mal jemand, also ein, dass wenigstens einer mal gut schläft. Aber häufig muss man sich da Unterstützung einfach suchen, weil es das einfach mal einer zuhört und man sagt, hey, ihr macht das schon eigentlich ganz gut, aber so eine klitzekleine Umdrehung kann man da nochmal verändern. Oder schaut doch einfach mal, dass ihr euch da doch mal mehr irgendwie die Zeit teilt mit dem Kind. Oder was für Bedürfnisse sind eigentlich da, was den Schlaf und das Familiensein angeht. Also, dass man da einfach mal in sich selber reinhört und guckt. Und wenn der Akku leer ist und der Erschöpfungszustand riesig ist, dann ist spätestens Hilfe angesagt.
Genau, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich möchte gerne was aufgreifen, was Sie gerade sagen und was mir im Nachhinein jetzt bewusster und bewusster wird. Sie sagten, Sie hören sich ganz genau die Situation zu Hause an, was gerade läuft, nicht läuft, wie es einem geht, nicht geht. Und ich fand das auch sehr interessant oder hat mich sehr überrascht damals. Sie fragten uns, okay, wie schlafen Sie denn gut? Weil wir haben uns mit meinem Mann immer, glaube ich, um 4 Uhr nachts, wenn wir das Kind nicht zu schlafen gekriegt haben, überlegt, okay, sollen wir das Kind jetzt bei uns ins Bett holen oder bleibt Anna da? Oder also Gefühl, und das war die falsche Uhrzeit, um sich diese Frage zu stellen. Und genau nach Ihrer Beratung haben wir uns überlegt, es sollen alle gut schlafen können. Und das heißt, selbst wenn es bei anderen Menschen die Lösung ist, wir holen das Kind zwischen uns im Bett und dann schläft er es weiter und dann ist gut. Aber für uns funktioniert das nicht und dann finden wir eine andere Lösung. Und ich finde, dass das ist auch ein bisschen vielleicht auch Fluch und Segen. Sie sagten, also als Sie Ihre Kinder gekriegt haben, war wahrscheinlich Google nicht unbedingt der Mittel. Aber also zurzeit ist es so, dass man einen Überfluss an Informationen auch hat als Mutter und dann man recherchiert, dann unterhält man sich auch noch mit anderen Müttern, die andere Lösungen natürlich für sich gefunden haben. Und also bei mir zumindest war auch ein bisschen Druck von der Familie, ja. Die sagt, und schläft das Kind durch? Nein, tut es nicht. Oh, das kann ja nicht sein. Ja, irgendwann musst du das Kind halt weinen lassen. Das war in meiner Familie immer noch die Lösung für alles. Und für mich macht genau diese Professionalität das aus, dass sie sich genau angucken, was bei der Familie los ist und welchen Knopf oder Dreher kann man drehen, aber für diese Familie halt. Und rein das bringt so den Dampf runter einmal, ne? Weil man einfach genau weiß, okay, man soll jetzt nichts machen, was für jemand anders gut funktioniert, aber für einen sich total schlecht anfühlt, sondern man findet genau die Lösung für die Situation. Und das finde ich extrem wertvoll und genau diese professionelle Hilfe macht das aus. Ne? Das ist eine Sache, die ich erst im Nachhinein realisiert habe, wie diese externe Unterstützung halt hilft. Ne?
Ja, also ich würde jetzt auch nicht generell sagen, für alle Familien, dass so und so macht ihr das und dann funktioniert es, weil jeder hat ein ganz anderes Empfinden und die Kinder bringen ja auch immer haben ja einen unterschiedlichen Rucksack zu tragen, den sie mit auf die Welt bringen und jeder Mensch schläft anders, nicht? Und da muss man schon immer sehr genau in die Familie reingucken, was brauchen die, was sind da für Bedürfnisse und von daher, das muss schon immer individuell angepasst sein.
Genau, also selbst wenn wir jetzt gesagt haben, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders, vielleicht gibt es trotzdem Tipps, wo Sie sagen, okay, in dem Alter wäre das anstrebungswert oder was ist genau, haben Sie Tipps sozusagen für jede Altersstufe oder vielleicht jede Familiensituation, also soweit man ein bisschen generell sprechen kann, das müssen Sie sagen.
Ja, also es gibt schon generelle Tipps für verschiedene Altersgruppen, aber generell gilt erstmal ganz allgemein für alle kleinen Babys und auch für Kleinkinder, dass sie rund um die Uhr Bedürfnisse haben, dass sie kein Zeitgefühl haben und eigentlich immer 24 Stunden auf die liebevolle Betreuung und Nähe ihrer Bezugsperson angewiesen sind. Das ist erstmal eigentlich so das Wichtigste, damit sie eine sichere Eltern-Kind-Bindung aufbauen können. Und man kann ein Kind nicht verwöhnen, egal in welchem Alter. Das ist ja auch häufig die Angst der Eltern, was sie auch sagen, man schläft dann durch und so. Kinder kann man nicht verwöhnen, die sind einfach auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Und den Kindern fehlt eben ganz am Anfang noch die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, wenn sie Angst oder Stress haben. Und da ist es eben immer die Hilfe der Eltern, die ihnen dann in einen Entspannungszustand hilft. Und Kinder schlafen eigentlich auch nicht wirklich schlecht. Das ist etwas, was vielleicht auch für alle Eltern einfach mal wichtig ist, sondern einfach die Anforderungen oder Erwartungen der Eltern sind eben einfach häufig andere, als die den kindlichen Schlaf ausmachen. Und viele sagen eben immer, ja, das Kind muss mit x Monaten durchschlafen oder das Kind soll mit x Monaten allein im eigenen Bett schlafen oder alleine einschlafen oder einschlafen an der Brust ist irgendwie eine schlechte Gewohnheit. Da gibt es ja so ganz viele Äußerungen oder sowas, was man eben von außen dann auch liest, wie Sie gesagt haben, man macht sich schlau und liest ganz viel und ist dann einfach verunsichert, weil das innere Gefühl ist eigentlich doch eher ein anderes. Man möchte seinem Kind ja doch irgendwie liebevoll immer begegnen und da passt dann eben nicht dazu, was man ansonsten so liest und hört. Und man muss sich einmal mal klar machen, dass die Schlafsituation eines Kindes immer eine Trennungssituation ist. Das macht die Augen zu und hat schon mal keinen visuellen Reiz mehr. Das heißt, es begibt sich komplett in die Hände eines anderen. Das ist mit einem Kontrollverlust gleichzusetzen. Und wir wissen aus dem Erwachsenenalter selber, wir machen es uns abends auch gemütlich, wenn wir von der Arbeit kommen, wenn wir uns mit dem Partner zusammensetzen. Und entweder wir setzen uns gemütlich aufs Sofa oder der eine macht sein Feierabendbier auf, der andere isst gemeinsam zusammen. Also man lässt den Tag ja hinter sich und entspannt. Und das ist etwas, was die Kinder im Prinzip auch machen müssen, aber das schaffen sie eben noch nicht von alleine. Und von daher ist es eigentlich so wichtig, dass die Kinder da eine Begleitung haben. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Kinder die Schlafsituation von Anfang an, also das Einschlafen und auch die Bettsituation, die Nacht und das Schlafen mit positiven Gefühlen verknüpfen. Also, dass sie da immer ein gutes Gefühl dran haben. Und am Anfang hat der kleine Säugling eben die Brust, das Saugen am Schnuller und die Körpernähe und das Wiegen. Das machen ja viele Eltern am Anfang ganz intuitiv richtig. Also damit kann der Säugling sich eben gut entspannen und in den Schlaf kommen. Aber da sollte man vielleicht auch immer schon mal versuchen, die Brust vielleicht mal kurz abzudocken, bevor das Baby gleich richtig einschläft, damit es auch mal merkt, okay, geht ja auch mal ohne Brust im Mund, ist jetzt kein Muss, aber kann man einfach mal probieren. Und dann schläft das Kind durch Zufall einfach mal ohne Brust ein und kann auch das, diese Situation, als positiven Eindruck im Gehirn verankern und sagen, hey, geht auch anders. Ne? Das wäre so sowas, was man als Tipp für die ganz kleinen Säuglinge mal geben kann. Und wenn die Kinder dann so um den 5., 6. Monat herum alt sind, dann fängt an, sich der Selbstregulationsmechanismus bei Kindern zu bilden. Aber das heißt auch nicht, dass die Kinder sich einfach selber beruhigen können, sondern auch da brauchen sie wieder Unterstützung durch die Eltern. Aber dann ist es ganz sinnvoll, wenn man eben vielleicht auch sagt, okay, mit dem Saugen an der Brust oder mit dem Saugen an der Flasche oder kannst du dich gut beruhigen, aber probier es doch auch mal mit dem Schnuller, ich zeig dir das, oder saug mal an deinen Fingern, die sind ja immer dran, der Schnuller fällt ja auch mal raus, also das ist dann immer Fluch und Segen zugleich, aber dass man eben sozusagen dann oder ein Schnuffeltuch zum Saugen, ein kleines anbietet, also da sind die Kinder darauf angewiesen, dass wir als Eltern ihnen eben zeigen, was sie eben noch als Ersatz auch mal verwenden können. Ganz schwierig ist immer so ein Lagewechsel, wenn die Kinder schlafen. Das heißt also, wenn sie nicht dort aufwachen, wo sie eingeschlafen sind. Das führt immer dazu, dass das Kind erstmal angespannt ist und denkt, hoppla, wo ist denn jetzt die Brust geblieben, wo ist die Flasche, wo ist der Nuckel? Also da rate ich immer, dass die Kinder dort einschlafen, wo sie dann auch wieder aufwachen dürfen. Problem haben wir natürlich, wenn wir unterwegs sind und das Kind schläft in der Trage ein und wir legen es dann eben schlafend im Tiefschlaf irgendwo ab. Aber das ist auch nachts häufig eben das Problem, dass das Kind dann immer öfter wieder aufwacht, weil es einfach nicht dort oder dann richtig wach wird und Alarm macht, weil es eben nicht mehr dort liegt, wo es am Anfang lag, nämlich dicht gekuschelt an Mamas Busen, sondern irgendwie einfach ein bisschen weiter weg auf der Matratze. Und da ist vielleicht nochmal so die Message an die Eltern, das Kind muss nicht schlafen lernen, sondern das Kind muss lernen, darauf zu vertrauen, dass es nicht alleine gelassen wird beim Schlafen. Und das ist eben dieses Vertrauen, was sich aufbaut, wenn das Kind dort einschläft, wo es auch wieder aufwacht. Also das spricht zum Beispiel für ein großes Bett oder für so ein Babybay, ne? Deshalb gibt es eben ja diese Betten, dass eben da immer das sichere Nest für das Kind vorhanden ist. Und ja, wenn eben irgendwann das eigene Bett im eigenen Zimmer eingeführt werden soll, dann muss dieser Übergang ins eigene Bett auch mit positiven Gefühlen verbunden sein. Das heißt also, da muss das Kind eben erstmal dann auch viel spielen, kuscheln in diesem Bett oder in dem Raum dann auch, wenn der neu ist, damit es auch da wieder das als Schlafplatz irgendwie so mit positiven Gefühlen ja, belegt, dass das sich auch im Gehirn verankert.
Okay, das heißt, Sie würden empfehlen, am Tag sozusagen dieses neues Zimmer, ich sag mal, ein paar Tage lang mit positiven Gefühle, wie Sie sagen, zu verbinden und erst dann rüber zu wechseln.
Genau, ja, ja. Also das sollte man schon anbahnen ein bisschen. Mhm. Sowohl das Gitterbett, das, ne, und dann eben auch das eigene Zimmer so ein bisschen. Das, oder nur die Matratze, wo auch immer das stattfindet. Aber das macht Sinn, dass das Kind da so ein bisschen auch dran gewöhnt wird und dass es eben da viel auch kuscheln darf und eben sich da dann einfach wohlfühlt, weil das Einschlafen eben immer mit einer Entspannungssituation zusammenhängt. Und nur wenn ich mich entspanne, wenn ich den Tag nochmal habe Revue passieren lassen, bei älteren Kindern zum Beispiel, oder dann eben auch eine Abendroutine einführe, ab einem Jahr kann man dann irgendwie auch mal anfangen, sich ein Buch anzugucken, und selbst Schulkinder oder eben auch Elementarkinder, die lieben dann die Gute-Nacht-Geschichte, und das ist für Kinder bis zum 10. Lebensjahr hoffe ich noch ganz, ganz wichtig, dass sie da eben nochmal so ein bisschen runterkommen können einfach. Und ja, sowas muss man dann eben einführen, und das eignet sich dann eben schon mal, um da frühzeitig damit anzufangen. Ganz wichtig ist mir auch, dass man bei den Kindern immer dafür sorgt, dass sie schon mal frühzeitig einen Gang runterfahren vorm Schlafen gehen. Also viel an der frischen Luft tagsüber, viel Bewegung. Das ist einfach wichtig, damit die Kinder sich auspowern, damit sie dann auch den Schlafdruck haben, also müde sind. Aber bevor es zum Schlafen geht, sollte man eben bestimmt schon mal eine Stunde vorher einfach mit dieser Abendroutine anfangen und dann möglichst auch nicht mehr so durch die Gegend toben, sondern sich dann wirklich dem Kind widmen und sagen, komm, wir machen jetzt was Ruhiges und wir kuscheln jetzt nochmal. Was haben wir denn heute gemacht? Dann kann man nebenbei eine Flasche trinken oder gemütlich Abendbrot essen, aber das Kuscheltier schon mal mit in die Hand nehmen. Aber einfach, dass dann ruhige Dinge stattfinden, und wenn das so in den Tagesablauf eingebaut ist, dann kann das Kind mit dieser Abendroutine als Zeitgeber auch gut daran lernen, zu sagen, jetzt kommt bald die Zeit, in der ich dann mich entspannen und die Augen zumachen kann. Das ist ganz wichtig für Kinder, da so im Tagesablauf so eine Routine zu entwickeln. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man als Eltern auch immer auf die Müdigkeitsanzeichen achten sollte. Also schon ganz früh eben immer mal gucken, wie zeigt mir mein Kind eigentlich, wann es müde wird. Also viele Eltern sagen dann, ja, dann werden die Augen gerieben oder die Nase juckt oder man gähnt oder so. Aber das sind dann eher schon die späten Müdigkeitsanzeichen. Das heißt, also dann ist es schon relativ schnell auch, dass das Kind überdreht. Also eher mal so ein bisschen das Kind auch mal beobachten, so im Spiel, in Ruhe einfach so über Tag auch. Und wenn das Kind einfach mal das Köpfchen ablegt oder mal ganz kurz sich aus der Aktion rauszieht, einen auch nicht mehr anguckt oder der Blick mal glasig wird, dann öffnet sich zum Beispiel immer schon mal so das Schlaffenster, dass man da eben dann auch prompt drauf reagieren kann. Ganz wichtig wäre mir, Sie haben es vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass ich Ihnen aufgegeben hatte, seinerzeit ein Schlafprotokoll zu führen. Häufig wird der Schlafbedarf, den die Eltern dem Kind sozusagen zusprechen, überschätzt. Also da ist es vielleicht mal gut, auch mal so über 2, 3, 4 Tage zu gucken, wie viel schläft mein Kind, wie ist die Laune. Viele Kinder brauchen einfach viel, viel weniger Schlaf, als sie eigentlich, als man ihnen zudenkt. Und dann ein Kind, was nicht müde ist, kann man natürlich auch nicht zum Schlaf zwingen. Das ist auch ganz klar. Also da hilft häufig schon mal so ein kleines Schlafprotokoll über ein paar Tage, um überhaupt festzustellen, ah ja, irgendwie mein Kind braucht gar nicht so viel Schlaf, dann kann ich mich auch schon mal entspannen und einfach die Zeiten irgendwie ein bisschen anders anpassen, und dann ist es schon ein bisschen lockerer alles. Ganz wichtig finde ich außerdem nochmal, dass die Kinder sich tagsüber satt essen. Das hat natürlich immer noch mal was damit zu tun, wie viel sie nachts trinken müssen. Also so die kleineren Kinder jedenfalls. Also dass der Kalorienbedarf eben tagsüber gedeckt wird und dass abends nicht mehr so viel Süßigkeiten, also Süßigkeiten, damit meine ich jetzt nicht jetzt Schokolade und sowas, sondern eben vor allen Dingen auch süßes Obst gegessen wird, weil also Zuckeranteile im Essen immer dafür sorgen, dass man nicht so gut einschlafen kann.
Okay, ja, da sind doch viele, viele Tipps, die man umsetzen kann. Ich hätte auch noch ein paar Fragen, also aus dem, was ich erlebt habe. Ich hatte ein Kind, der also ganz jung auch nicht tagsüber in dem Schlaf gefunden hat und gefühlt am Abend dann schon übergedreht war sozusagen.
Ja, also der Tagesschlaf ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, wenn die also schon so ein Schlafdefizit mit sich tragen, dann sind sie leichter überreizt, was immer dazu führt, dass auch eine höhere Cortisolausschüttung im Körper ist. Und Cortisol ist ja ein Stoff, der sehr langsam nur wieder abgebaut wird im Körper. Und das da braucht dann vielleicht 12, 24 Stunden. Und dann ist auch klar, dass das Kind nachts nicht so gut dann in den Schlaf reinkommt, weil sich das einfach so aufgestaut hat. Und wir als Erwachsene sind auch in der Einschlafbegleitung oder ja, in der Einschlafbegleitung tagsüber natürlich auch entspannter als morgens um 4 oder so. Das heißt also im Prinzip würde ich immer Augenmerk darauf legen, dass das Kind tagsüber auch gut schläft. Und wenn es wenigstens eine Schlafphase schläft, also jetzt eine Tiefschlafphase, die zwischen 35 und 50 Minuten dauern kann, jetzt von Neugeborenen mal abgesehen, die natürlich eigentlich fast den ganzen Tag nur unterbrochen vom Essen eigentlich oder vom Trinken sowieso immer schlafen, dann kann man ja so ein Kind auch mal wecken, wenn es dann genug geschlafen hat. Also das macht man zwar eigentlich auch nicht so gerne, weiß ich auch noch aus meiner eigenen Mutterzeit, dass ich mein Kind nie hätte wecken wollen, weil wenn es dann endlich mal schlief, war es auch gut. Dann konnte ich endlich mal selber irgendwie was machen. Aber ja, da muss man halt einfach gucken. Also ist es wichtig, dass die Kinder auch tagsüber ihre Ruhephasen haben, weil dann einfach das System mal runterfährt, die Reizüberflutung einfach mal ausgeschlossen wird und sich das Betriebssystem des Kindes mal komplett runterfahren und erholen kann. Und dann kann es auch wieder hochfahren und dann ist das Kind auch wieder gut gelaunt. Und man sollte jetzt auch nicht ohne Noten Mittagsschlaf oder sowas ausfallen lassen oder nur weil die Kita jetzt anfängt oder so, da ein bisschen drauf verzichten oder schon mal drauf hinsteuern. Das finde ich einfach ungünstig, weil wenn das Kind diesen Schlaf noch braucht, dann sollte es den kriegen, solange wie es erforderlich ist.
Ein anderes Thema, was ich, also was wir bei unsere Familie erst neulich hingekriegt haben, ist dieses Thema alleine einschlafen. Also gefühlt ist das, also das, was Sie auch hindeuteten, mit dem Säugling schon ein bisschen weg von der Brust stellen. Ab welchem Alter kann man einem Kind zumuten, dass er alleine einschläft? Beziehungsweise wie wichtig ist das? Ich frage auch vor dem Hintergrund, mir hat neulich eine Freundin von einem Spiegelartikel erzählt von einem Papa, der quasi ein bisschen gegen diese ganzen Schlaftrainingsthema geschrieben hatte und sagte, ich freue mich so sehr, meine Kinder in dem Schlaf zu begleiten, abends, wenn ich zurück von der Arbeit komme. Und das ist so ein schöner Moment und ich bin komplett dagegen so ein bisschen. Ne? Also wie wichtig ist dieses Thema alleine einschlafen dann für das Durchschlafen?
Ja, also fürs Durchschlafen ist das alleine einschlafen schon von einer gewissen Bedeutung, weil das Kind einfach natürlich auch nachts immer wieder wach wird und guckt, sind alle Bedingungen so, wie sie beim Einschlafen auch waren. Von daher hat es schon Bedeutung, aber ich kann diesen Vater auch sehr, sehr gut verstehen und das wäre eigentlich das, was ich mir so für alle wünschen würde. Also ich habe es auch immer sehr, sehr genossen, mein Mann auch, unsere Kinder irgendwie mit Lesen in den Schlaf zu begleiten, weil man selber ja da auch so schon mal so ein bisschen runterfährt und das ist eigentlich das, was ganz, ganz schön ist und die Schlafentwicklung ist eigentlich erst so mit rund 3 Jahren abgeschlossen. Und trotzdem gibt es aber immer wieder bestimmte Zeitpunkte im Leben eines Kindes, die dann wieder die Zahlen hochschnellen lassen. Also das Kita-Kind zum Beispiel, das Elementarkind, da werden immer noch 25-28% der Kinder mindestens zweimal wach in der Nacht und brauchen dann irgendwas oder müssen irgendwie dann aufstehen und krabbeln dann doch zu Mama und Papa ins große Bett oder auf die Matratze mit, die ihnen da extra hingelegt wurde. Also für mich ist sozusagen einmal dieses alleine Einschlafen jetzt nicht so das Wichtige aus der Sicht des kindlichen Schlafes, sondern immer eher so, wie die Erwartung der Eltern dann ist. Also das Kind wird schon einschlafen alleine, wenn die Settings stimmen. Und das muss man halt frühzeitig aufbauen, dass sich das Kind gut entspannen kann. Und dann schafft es das irgendwie auch. Und das ist das, was ich vorhin auch schon mal sagte, das Kind muss nicht lernen zu schlafen, sondern es muss sich einfach sicher sein, dass es nicht alleine gelassen wird. Und je mehr man da mit dem Kind zusammen dran arbeitet, dass das Kind sich sicher und geborgen fühlt, egal ob es nun an Mamas Brust liegt oder zwischen Mama und Papa oder im Geschwisterbett mit seinem großen oder kleinen oder gleichalten Geschwisterkind oder im eigenen Zimmer. Wichtig ist immer das Signal, dass das Kind weiß, du bist mit deinen Bedürfnissen in Ordnung. Alles, was du jetzt brauchst, wirst du kriegen und da musst du dir keine Sorgen machen, dass dir irgendwas genommen wird. Und dann funktioniert das auch. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie an ein bestimmtes Alter gekoppelt oder so. Also je mehr man da dem Kind einfach signalisiert, du brauchst jetzt gerade mal mehr, weil jetzt gerade mal der Entwicklungsschritt ist oder die Fremdelphase oder die Trotzphase, was auch immer, Autonomiegeschichten, da haben die Kinder immer mal unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn man ihnen immer sagt, es ist in Ordnung so, dann regelt sich das auch von selbst. Und von daher, ja, so als Antwort erstmal.
Okay, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Gibt es Alter oder Zeitpunkte, wo Sie sagen, das ist ein Schlüssel in der Schlafentwicklung, das müsste man nicht verpassen? Ich frage vor dem Hintergrund, ich bin davon überzeugt, dass ich was verpasst habe mit der 4 Monaten Regression. Das heißt, mein Baby hat eigentlich mit 3 Monaten relativ gut geschlafen für den Alter, angemessen an dem Alter. Und dann hat es aus meiner Sicht Rückschritte dann gemacht, es ist wieder sehr viel wach geworden. Und damals, ich hatte ein Kind, der sehr schnell sehr groß und schwer geworden ist und ich habe mir instinktiv gedacht, okay, er kriegt nicht genug zu essen, ich muss wieder ran nachts und dann habe ich quasi wieder angefangen zu stillen und gefühlt sind wir danach sehr schwer wieder aus dem ganzen Nachtsstillen rausgekommen. Und ich habe über diese 4 Monaten Regression erst viel später gelesen und gedacht, ach, das war es. Ist es eine Legende oder was würden Sie von dieser Regression zum Beispiel halten oder gibt es sonst so Phasen, wo man sagt, okay, vielleicht lieber nicht komplett zurück in alten Muster rein, sondern vielleicht eher anders versuchen zu beruhigen?
Also es gibt schon so Schlüsselphasen, wie Sie sagen, jetzt die 4-Monats-Schlafregression, die gibt es also 4. Monat, 8. Monat, 12. Monat, 18. Monat und auch nochmal mit 2 Jahren. Aber ich habe eigentlich so ein bisschen was gegen diesen Begriff, weil ich finde, er macht eigentlich so ein bisschen auch Angst und die Eltern warten eben dann drauf, wenn sie das vorher lesen. Und das ist immer was, das kann natürlich auch dann zwischen 1 und 3 Wochen irgendwie dauern und dann ist es aber nicht im 4. Monat, sondern dann war der Stichtag schon mal früher oder das Kind ist übertragen oder was auch immer. Also das ist immer, also ich finde es schwierig, so mit solchen Begriffen zu leben. Und natürlich ist der Schlaf immer an Entwicklungsschritte auch gekoppelt. Also der erste Break ist sozusagen mit 4 Monaten, wie Sie gesagt haben. Dann das Neugeborene schläft eigentlich immer nur unterbrochen vom Trinken und dann wird es aber wacher, dann passiert ganz viel. weil sich einzelne Schlafphasen herausbilden. Das Kind ist tagsüber wacher und fängt an, vielleicht sich zu drehen. Und schon die motorische Entwicklung sorgt dafür, dass das Kind dann einfach auch nicht mehr so gut schläft. Ne? Unterschiedliche Schlafphasen sich dann auch entwickeln. Und die motorischen Schritte, wie was weiß ich jetzt, robben, krabbeln oder hochziehen, das sind alles Sachen, die dann auch wieder in dieser Leichtschlaf, also in diesen REM-Phasen auch geübt und sich ins Gehirn geübt werden und sich ins Gehirn einprägen. Das führt natürlich dazu, dass das Kind dann auch immer mal wieder wach wird. Genauso natürlich Fremdeln, Zähne kriegen, Umstellung jetzt in den Tagesschläfchen oder so. Das sind also alles Sachen, die immer wieder dazu führen, dass der Schlaf mal besser und auch mal schlechter ist. Aber also ich würde jetzt nicht immer sagen, so jetzt vierter Monat, jetzt kommt also die Schlüsselphase, die erste und mit 8 Monaten die zweite. Das finde ich immer schwierig. Also das Kind geht aus jeder Entwicklungsphase gestärkt heraus. Das ist also, finde ich, schon mal ganz wichtig. Und an die Eltern einfach, es geht vorbei. Ne? Es ist also, es bleibt nicht so, sondern man muss dann da natürlich leider irgendwie auch mal durch. Aber in diesen Wachstumsschüben zum Beispiel haben die Kinder immer mehr Hunger. Das heißt, dann wollen sie auch noch mal wieder mehr an die Brust, auch wenn sie dann schon wohl genährt sind, wie Sie jetzt gesagt haben. Also das kann schon durchaus sein. Aber sie brauchen einfach vielleicht mehr Nähe, mehr Kuscheln, weil sie sich irgendwie in ihrer Gefühlswelt einfach verunsichert fühlen. Da muss man einfach prompt drauf reagieren. Und das schafft wiederum Bindung und das Fundament für eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Und von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, bloß nicht wieder stillen, sondern dann macht man eben doch mal einen Rückschritt in Tüdelchen. Aber es ist dann eben auch ein Schritt nach vorne, weil wenn das Kind wiederum merkt, es ist okay, ich kriege jetzt das, was ich einfach noch mal brauche, und das ist eigentlich dann auch Bindungsverhalten, gesundes Bindungsverhalten, was das Kind zeigt, wenn es sagt, ich brauche hier einfach mal, weil ich gerade durcheinander bin im Kopf und dieses und jenes bei mir hier gerade passiert, brauche ich einfach mal ein bisschen mehr Nähe, dann ist das schon eine ganz gute Kompetenz des Kindes, und darauf eben gut zu reagieren, ist einfach dann der richtige Weg, und dann geht das Kind eben gestärkt auch draus hervor. Ne? Ich würde einfach Routinen und Rituale und einen geregelten Tagesablauf einhalten, und das hilft den Kindern dann, sich auf bestimmte Sachen einfach gut einzustellen, und ja, so.
Sehr schön, dann doch nicht alles falsch gemacht.
Nein.
Ist eine gute Info. Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Gibt es Themen, wo Sie sagen, die würde ich sehr, sehr gerne noch weiter erläutern, oder ja, Themen, die Sie unbedingt an die Hand geben wollen zum Abschluss?
Also ich würde immer sagen, man soll sich mehr aufs eigene Bauchgefühl verlassen als auf den Kopf. Also der Kopf ist natürlich immer auch wichtig, aber wir lesen viel, es werden viel Gedanken von außen an einen als Eltern herangetragen, und das kann einen häufig verunsichern. Und da einfach mal mir zu gucken, was sich einfach gut anfühlt für mich und für meine Familie, das kommt dann auch gut beim Kind an. Und das ist eigentlich das, was die Kinder auch brauchen, was sie stärkt und was dann auch den Zusammenhalt in der Familie eben ein bisschen ausmacht, was sozusagen das Fundament schafft. Und Mamas und natürlich auch Papas, aber mehr wahrscheinlich die Mamas, sollten immer irgendwie auch ein bisschen an sich denken, nicht immer nur an die Kinder. Die Kinder sind natürlich immer an erster Stelle, das ist klar, aber sie sollten auch immer mal ein bisschen die eigenen Akkus wieder auffüllen und gucken, dass sie so ein bisschen auch mal zwischendurch versuchen, was für sich zu machen. Und ja, es gibt so ein Sprichwort, eben die Mutter ist die Sonne der Familie, und wenn die nicht scheint, dann ist ganz viel Kälte in der Familie. Und
haben Sie Tipps, Bettina, wie man die Sonne der Familie bleiben kann, trotz mangelnder Schlaf, wie man in seine eigene Kraft bleiben kann?
Ja, also ich kann nur den Mamas einfach raten, dass sie natürlich in der Einschlafbegleitung bei ihrem Kind immer dabei sind und sich vielleicht auch währenddessen einfach ein bisschen nochmal die Akkus auftanken können. Also man muss ja nicht immer zu 100% beim Kind sein. Also damit meine ich jetzt geistig, körperlich dem Kind die Nähe geben, die es vielleicht gerade braucht, auch beim älteren Kind, wo man dann vielleicht auch noch mit am Bett sitzen muss, bis es dann eingeschlafen ist, ist so das eine. Aber durchaus ist es dann auch denkbar, dass Mama schon mal sich dann schon mal den Stöpsel ins Ohr macht und schon mal einen kleinen Podcast hört oder sich mal eine kleine Atemübung zur eigenen Beruhigung nochmal anhört. Ne? Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, jetzt sich da was runterzuladen oder schon mal ein Hörbuch hört oder eine schöne Musik aufsetzt, einfach weil dann die eigene Atmung sich so ein bisschen verlangsamt und wenn die Mutter sich dann dabei auch nochmal ein bisschen entspannt, überträgt sich das eben auch sofort aufs Kind. Also die Mutter muss gar nicht jetzt genervt irgendwas sagen, wenn man nur denkt, oh, jetzt ist wieder hier morgens um 4 und ich bin zum 47. Mal diese Nacht jetzt wach und muss hier wieder begleiten und so. Diese Gedanken sind einfach schon Schwingungen, die im Raum sind, die kleinen Seismografen, die unsere Kinder eben immer aufnehmen. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt hier wieder und bin nochmal wieder da und begleite dich in den Schlaf, ist auch in Ordnung so, aber es reicht jetzt vielleicht, wenn ich da als körperlich anwesend bei dir bin und dich streiche und mache und tue oder stille nebenbei. Aber ich tue mir dann dabei auch was Gutes, indem ich dann nebenbei schon mal irgendwie was höre oder so. Das ist dann sozusagen so eine Win-Win-Situation. Hat die Mama was davon und das Baby oder Kind sowieso.
Könnte man eigentlich, also falls schwangere Frauen uns hören, auch sagen, dass es eine gute Übung im Grunde in der Schwangerschaft, sich schon solche Tools auszudenken, wie komme ich runter sozusagen, dass man sich auf solche Ruhephase vorbereitet, was man ganz einfach ein bisschen nebenbei für sich machen kann?
In jedem Fall. Also das würde ich immer unterstützen auch, sich da vielleicht in der Schwangerschaft schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten oder einfach mal darüber nachzudenken, wie kann ich da so ein bisschen gut für mich sorgen. Das machen natürlich viele Schwangere sowieso und man hat immer gar keine Ahnung, wie es dann wird, wenn Baby plötzlich auf der Welt ist und jedes Baby ist auch anders, aber sich mal mit Yoga oder mit beruhigenden Atemgeschichten oder sowas zu beschäftigen, macht durchaus immer wieder Sinn, weil gerade durch die Verlangsamung des Atmens oder durch bestimmte Massagetechniken, die man lernen kann, genauso wie eben zum Beispiel auch Hypnobirthing oder sowas, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Das sind alles so Sachen, die einem so zeigen, wie man mit seinem Körper ein bisschen gut umgehen und haushalten kann und das hilft einem dann letztlich auch, wenn Baby weint und man einfach mal in den Afrika-Wiegeschritt gehen muss, dass man einfach da ein bisschen gemeinsam atmet und das Kind so ein bisschen zur Ruhe bringen kann.
Ja, das hätte ich in der Schwangerschaft auch mal mehr machen sollen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hilft. Gut, und dann sich auch rechtzeitig Hilfe holen.
Das heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und in der heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, sind eben so soziale Netze einfach, das soziale Netz ist einfach dünn. Und da sollte sich Frau auch nicht schlecht fühlen, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig. Also, dass man da nicht sich schlecht fühlt und einfach denkt, oh, ich schaffe das hier alles nicht, was denken die anderen von mir, sondern das ist irgendwie, ein Säugling zu betreuen, ist eine enorm anstrengende 24-Stunden-Tätigkeit. Das ist ein Riesenjob und das können 1 bis 2 Personen kaum bewältigen. Und da sollte man sich eben dann wirklich frühzeitig Hilfe suchen, damit man da die Netze aufspannt und es gut bewerkstelligen kann. Und mehr kann ich gar nicht sagen.
Also, das sind großartige Wörter zum Abschluss und ich freue mich so sehr, dass wir sie hoffentlich als Dorfmitglied sozusagen aufzeigen können für alle Mamas in Hamburg. Ja, ich hoffe sehr, dass das Gespräch ja, euch, liebe Mamas, inspiriert hat, euch Hilfe zu holen. Bettina, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganze Information, liebevolle Ratschläge. Danke, danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass dir das Gespräch gefallen hat. Lass uns austauschen auf dem Instagram-Account vom Podcast, nämlich hamburgsmamas_podcast. Du kannst dich auch gerne abonnieren, dann verpasst du keine neue Folge. Und vergiss bitte nie, in diesem Moment für dieses Kind bist du die perfekte Mama. Auch wenn du nicht perfekt bist. Tschüss!